Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich habe schon gesagt, das Thema letzte Woche war sprachlos. Jetzt stelle ich einfach mal die Frage, wer ist denn in seinem Leben schon mal sprachlos gewesen? Gut, von den ca. 150 Leuten hier im Raum oder 120 sind es doch einige gewesen, also es sind einige sprachlos. Ich habe auch ein Erlebnis mitgebracht von mir, wo ich mal richtig sprachlos war. Und jetzt sollte man, der Martin Gieselmann hat das letzte Woche ja auch so ein bisschen drauf bezogen, wie ist denn das, wenn wir mit unserem Glauben konfrontiert werden oder vielleicht uns jemand sagt, das ist alles Blödsinn, dass wir dann oft sprachlos sind. Ich bin von einem Glaubensbruder konfrontiert worden, und zwar in einer Situation, wo ich ganz jung im Glauben war. Richtig begeistert von Jesus, und ihr kennt das vielleicht aus dem privaten Bereich, wenn ihr euch verliebt habt, ja, nächtelang nicht mehr schlafen, nicht mehr essen, alles ist nur noch super, Wolke 7, und auf dieser Wolke habe ich mich damals als frisch Bekehrter befunden, nichts hätte mich umhauen können. Und dann kommt dieser Bruder auf einer Männerfreizeit auf mich zu und ich habe ihm erzählt, wie begeistert ich von Jesus bin. Also bevor ihr anfangt zu überlegen, ist es kein Bruder hier aus der Gemeinde, also... So. Ja, und dann sagte dieser Bruder zu mir, nachdem ich ihm von meiner Begeisterung erzählt habe, hat er dann gesagt, weißt du, Michael, weißt du, was ich dir wünsche? Und ich habe mich jetzt so richtig auf so Segensgeschichten eingestellt und gehofft oder gedacht, das kommt jetzt. Und dann hat er zu mir gesagt, ich wünsche dir, Michael, dass es bei dir mal so richtig nass in dein Leben reinregnet, damit du deinen Glauben auch beweisen kannst. Also ich glaube, ich bin habe mehrfach die Farbe gewechselt. Mir sind Worte über diesen Bruder im Kopf rumgegangen, die ich jetzt hier nicht wiedergeben möchte. Also ich habe mir gedacht, was bist du denn für ein Punkt, dass du mir das wünschst. Ich habe dann auch sehr viel später erst erfahren, was er damit gemeint hat und wie gut das war, diese, sage ich mal, Erlebnisse zu haben im Leben, die nicht so optimal sind. Und jeder von uns hat vermutlich solche Erlebnisse gehabt. Martin Gieselmann hat letzte Woche ja festgestellt, es wird nicht alles super, wenn wir uns zu Jesus bekennen. Aber ich möchte hier nochmal die Gegenfrage stellen oder mal die Gegenprobe machen, weil er hat euch ja nicht gefragt, aber ich frage euch jetzt. Ich habe hier mal ein, zwei Statements, und wer dem zustimmen kann, der hebt einfach mal die Hand. Ja, also ihr müsst nicht sagen, vorläufig erstmal nicht. Und deswegen einfach nur mal die Probe. Wenn du Jesus in dein Herz schließt, wirst du keine Probleme mehr haben. Okay, niemand meldet sich. Du hast das Paradies schon auf Erden. Alles nur noch super. Okay, einer, zwei, drei melden sich, okay. Wenn du dich zu Jesus bekennst, wirst du nie wieder krank werden. Auch niemand? Okay. Wenn du Jesus öffentlich bezeugst, wird man dich uneingeschränkt lieben, denn schließlich verkündest du die frohe Botschaft. Niemand. Ich bin schwer begeistert. Also das, was der Martin letzte Woche gesagt hat, scheint irgendwie mehr oder weniger zu stimmen. Und jetzt frage ich aber doch mal direkt, wer von euch hat schon mal Probleme oder Ärger bekommen im Beruf oder mit Verwandten, Bekannten, als er sich zu Jesus bekannt hat und als er gesagt hat, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber es sind doch, sage ich mal, 30%, geben das zu, ungefähr. Gibt es jemanden, der vielleicht irgendwie ganz spontan irgendwie mal so eine Begebenheit erzählen möchte? Ist keine Pflicht, also okay. Aber wir halten auf jeden Fall fest, die Frau Schulz, ja?
Bei mir fällt dann eine Situation ein, also ich bin da schon ziemlich langgläubig, und als wir damals in die Gemeinde kommen, dann war ich vielleicht, ich weiß nicht, 11 oder 12, und dann habe ich halt meiner besten Freundin ganz begeistert erzählt, wo ich hingehe und toll ist es und so weiter, und dann hat die Mama das halt mitbekommen und hat dann gesagt, dass wir nur noch Freundin sein dürfen. Also wir sind zwar bis heute, aber genau, das war schon ziemlich schockierend.
Ja. Also jeder kennt das und nicht bei jedem ist das so, dass es wirklich ewig anhält. Aber es ist schon so, dass manche Dinge einfach sich verändern und wir nicht unbedingt beliebt sind, obwohl wir diese frohe Botschaft, diese wahnsinnig gute Botschaft haben. Ich habe es euch ja nochmal mitgebracht. Ja, ich habe jetzt mal zwei Bibelstellen rausgesucht, die das so ein bisschen beschreiben, was eigentlich die frohe Botschaft ist. Für alle die das noch nie gehört haben. Johannes 3, Vers 16 bis 18 vielleicht. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er den einzigen Sohn gab, damit jeder, der auf ihn vertraut, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Denn nicht dazu hat Gott seinen Sohn in die Welt gesandt, dass er die Welt verurteile, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Also, Rettung ist das Thema. Und dann hänge ich noch einen dran, Vers 36 aus Johannes 3. Wer dem Sohn sein Vertrauen schenkt, der hat schon ewiges Leben. Der hat's schon. Nächste Stelle. Kolosser 2, Verse 13 und 14. Wo haben wir's? Entschuldigung, Kolosser 3 ist das, glaube ich, ne? Ja. Er ist doch Kolosser 2. Kolosser 2, Verse 13 und 14. Ihr wart ja tot für alles Göttliche und stecket auch ganz und gar in eurer Sünde und euren ungöttlichen Art. Nun hat aber Gott euch in der Gemeinschaft mit ihm zum Leben geführt. Er hat euch alle Fehltritte verziehen. Er hat den Schuldzettel, dessen Inhalt uns verklagte, zerrissen, beseitigt, ja, ans Kreuz genagelt. Also zwei wesentliche Punkte für alle, die das vielleicht so noch nicht gehört haben. Wir haben das ewige Leben, wenn wir Jesus vertrauen. Und er vergibt uns alle Schuld. Aber jetzt muss ich doch noch mal ein bisschen nachfragen, an die erfahrenen Christen richten. Das kann ja wohl nicht richtig sein, oder? Habe ich das richtig verstanden? Was war nochmal die Bedingung dafür, dass wir ewiges Leben bekommen? Glauben? Vertrauen? Ja, Moment. Also mein Vater hat immer gesagt, achte auf das Kleingedruckte. Ich muss schon in der Kirche eintreten, oder? Nicht? Nicht in eine Kirche, aber auch hier zumindest Christusforum, oder? Auch nicht. Also nur Glaube und Vertrauen, aber ja, okay, gut, habe ich verstanden, aber ich muss doch zumindest mal regelmäßig meine Steuern und Kirchensteuern bezahlen, oder? Das ist doch auch Bedingung dafür, dass ich gerettet werde, oder? Auch nicht, okay. Ja, gut, okay, also dass das dann für mich gilt, das kann ich ja noch in Anspruch nehmen, aber was ist denn mit einem Mörder zum Beispiel oder einem Dieb oder einem, ich weiß es nicht, was gibt's da noch alles, einem Ehebrecher? Also der hat ja keine Chance, oder? Also ihr wollt mir jetzt wirklich erklären, dass jeder Mensch auf dieser Welt, solange er Jesus vertraut, alle seine Schuld, dass dem die vergeben wird und er in den Himmel kommt? Voraussetzung ist aufrichtige Buße. Karl, vielen Dank, das stimmt natürlich. Ich muss natürlich meine Sünden, die ich kenne, oder auch vielleicht die ich noch nicht kenne oder die mir nicht bewusst sind, einfach bereuen. Das ist das Thema. Aber ich muss dann zumindest mal einen Lehrgang besuchen, der 1 bis 2 Jahre dauert, in dem ich einen Reinigungsprozess durchlaufe, der diese Schuld sozusagen von mir nimmt. Ist das korrekt? Okay, also jetzt habe auch ich es verstanden. Es gibt nur einen Weg. Ich muss Jesus vertrauen und ich muss sein Vertrauen aussprechen und habe dadurch das ewige Leben, sofern ich meine Sünden aufrichtig bereue. Für alle die das in Anspruch nehmen wollen und das noch nicht in Anspruch genommen haben, die dürfen gerne nach dem Gottesdienst nach vorne kommen. Es tut nicht weh, man muss nichts unterschreiben, man muss nirgendwo eintreten. Wir beten zusammen und dann habt ihr das. So einfach ist die Geschichte. Diese Liebe Gottes, die er durch den Kreuzestod Jesu und seine Auferstehung uns hat zukommen lassen, ist wesentlicher Bestandteil Gottes. Diese wunderbare Liebe und das ist auch das, was wir weitergeben sollen. Doch diese Botschaft ist gefährlich, zumindest für manche. Für uns selbst natürlich, weil wir uns selber eigentlich aufgeben müssen. Wir müssen Jesus vertrauen und aufhören auf uns selbst. Und alles das, was Jesus und Gott uns gegeben hat, kommt eben von ihm und nicht aus uns heraus. Und es ist auch gefährlich für die Mächtigen dieser Welt. Denn was kann man schon jemanden anhaben, der das ewige Leben hat? Diese Angst ist offensichtlich begründet und vielleicht kann der Florian jetzt mal die Grafik einspielen, die ich habe. Das ist von der Organisation Open Doors, von denen ihr bestimmt schon alle gehört habt, eine Grafik über den Weltverfolgungsindex in diesem Jahr 2017. Ihr habt es gehört, heute ist weltweiter Gebetstag für verfolgte Christen, wo einfach mal aufgezeigt wird, wo auf dieser Welt Christen verfolgt werden. Open Doors ist eine Organisation, die überkonfessionell arbeitet, also völlig unabhängig, ob du Katholik bist, evangelisch oder freikirchlich oder sonst irgendwas. Die kümmern sich einfach um verfolgte Christen, versuchen sie zu unterstützen in allen Situationen des Lebens. Und das ist auch kein willkürlicher Index, wo die gesagt haben, wir setzen mal ganz willkürliche Faktoren an und Kriterien. Es werden 6 Bereiche des normalen menschlichen Lebens betrachtet, das Privatleben, das Familienleben, das gesellschaftliche Leben, das Leben im Staat, das kirchliche Leben natürlich, logischerweise auch, und aber auch zu guter Letzt, wo wird denn psychische bzw. physische Gewalt auf Menschen ausgeübt, die sagen, Jesus ist mein Herr. Es überrascht uns nicht, hier sind mal die 50 schwierigsten Länder aufgelistet, dass an der ersten Spitze ein Land wie beispielsweise Nordkorea steht. Das hätten wir uns schon alle denken können. Ja, Nordkorea ganz oben. Ganz klar, in diesem Land bist du des Todes geweiht, wenn du eine Bibel besitzt. 2 Optionen gibt es. Todesstrafe oder Arbeitslager, was eigentlich das Gleiche ist, nur ein bisschen länger dauert. Dieser Herr Kim Jong-un, der Herrscher in diesem Staat ist, hält sich offensichtlich selbst für Gott, beziehungsweise möchte zumindest so verehrt werden von seiner Bevölkerung. Das ist für einen Christen schwierig. Das funktioniert nicht, denn es gibt für uns nur einen Gott. Aber, und so möchte ich auch darauf hinweisen, auf vielleicht das ein oder andere Land auf dieser Top-50-Liste, eine negative Hitlist, Länder, die uns in anderem Zusammenhang bekannt waren oder sind, zum Beispiel die Malediven, oder die Türkei, oder Tunesien, Ägypten, Kenia, Mexiko oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Das sind Länder, die wir kennen aus dem Urlaubskatalog. Ich möchte euch nicht den Urlaub vermiesen und sagen, fahrt da nicht hin, aber zumindest mal drüber nachdenken, ob das okay ist, in einem Land Urlaub zu machen, in dem es darum geht oder in dem halt Christen verfolgt werden und teilweise ganz in schwierigen Situationen sind. Ein Land möchte ich euch da ganz besonders mal vorstellen. Das ist jetzt kein Urlaubsland, sondern es ist ein afrikanisches Land, das zu den Top 10 gehört, also zu den Ländern, wo es am wirklich schwierigsten ist. Hab dort von Open Doors ein Video mitgebracht. Hoffe, dass das mit der Technik klappt. Gab es da noch mal technische Probleme mit dem Ton? Wir werden uns das angucken und versucht einfach mal so ein bisschen reinzuhören, wie es denn den Christen in so einem Land geht.
Das Land im Osten Afrikas gehört auf dem Weltverfolgungsindex von Open Doors seit Jahren zu den Ländern, in denen Christen am härtesten verfolgt werden. Bei vielen Fachleuten gilt Eritrea als das Nordkorea Afrikas. Das Regime von Präsident Isaias Afewerki ist absolut autoritär und duldet keine nicht registrierten Organisationen, keine freie Meinungsäußerung, keinen Widerspruch. Diese Einschränkungen Einfluss auf die registrierte Kirche. Wer sich widersetzt, wird eingeschränkt. Angehörige von Freikirchen, die keine Möglichkeit haben, sich zu registrieren und so laut Gesetz illegal sind, wird vorgeworfen, Agenten des Westens zu sein. Sie trifft die stärkste Verfolgung.
Wenn du Jesus nachfolgst, wirst du verfolgt. Deine Familie lässt dich im Stich und deine Regierung jagt dich. Aber wenn du Jesus verleugnest, bist du frei.
Plötzlich kamen eines Tages Beamte und befahlen mir, die Gemeinde zu schließen. Sie sagten, wir brauchen hier keine Kirche mehr, also mach sie zu. Ich sagte, das kann ich nicht. Hier treffen sich die Kinder Gottes zur Anbetung. Also zwangen sie mich zu schließen und brachten mich ins Gefängnis. Für mich war das nicht allzu schlimm, aber als ich hörte, dass meine schwangere Frau wegen mir eingesperrt worden war, bis kurz vor der Geburt, das hat meinen Glauben auf eine schwere Probe gestellt.
Zu mir sagten sie, du hast dich selbst eingesperrt, du musst nur hier unterschreiben. Du hast den Schlüssel in der Hand, widerrufe deinen Glauben und du bist frei. Es ist einfach, ein Papier zu unterschreiben und zu gehen. Aber was bedeutet es, Jesus nachzufolgen? Man kann ihm nicht nur in guten Zeiten nachfolgen. Man muss ihm auch in Schwierigkeiten folgen.
Eine Folter war, dass sie barfuß über den heißen Boden rennen mussten. Außerdem schlugen sie fortwährend auf uns ein. Die Schmerzen waren fürchterlich.
In den ersten 3 Jahren war ich in einer unterirdischen Zelle eingesperrt. Es gab einfach keine frische Luft zum Atmen. Ich habe es irgendwie geschafft, Lobpreislieder und Bibelverse aufzuschreiben, die ich kannte. Aber eines Tages fanden sie die Notizen und ich wurde für einen Monat in die heiße Sonne gesetzt und gefesselt.
Eines haben wir in der Verfolgung gelernt. Du kannst das Evangelium nicht aufhalten. Selbst wenn sie dir deine Freiheit nehmen, wie du lebst, bezeugt immer noch das Evangelium. Die Probleme, das Leid und die Verfolgung haben viele zu Christus geführt. So schwer es auch ist, das Evangelium wird stärker und stärker. Der christliche Glaube breitet sich weiter aus.
Als ein anderer christlicher Bruder und ich ins Gefängnis kamen, gab Gott uns die Gelegenheit, das Evangelium an 7 Gefangene und 2 Ämter weiterzugeben. Alle kamen zum Glauben an Jesus Christus. Das war wirklich ein Wunder. Keiner von ihnen hatte zuvor das Evangelium gehört. Ich möchte, dass wir das Gebet des Stephanus für seine Verfolger beten. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie mir und anderen antun.
Betet für Eritrea, für die Pastoren, für die Mitchristen, die leiden und verfolgt werden, dass sie Freiheit haben, ihren Glauben zu leben. Betet für unsere Jugend, dass sie Frieden erleben. Sie haben so viel Krieg gesehen. Bitte betet für all die Probleme, die wir im Land haben. Ich träume von einem Eritrea, in dem das Volk und seine Leiter Jesus Christus als ihrem Retter nachfolgen.
Na dann, Leute. Gute Mann mit Jesus Christus.
Wie gut geht's uns hier? Dass wir uns hier frei versammeln dürfen, unseren Gott loben und preisen dürfen, dass wir Bibel lesen dürfen, dass jeder von uns oder von viele haben mehrere Versionen und Übersetzungen der Bibel zu Hause, tragen sie mit sich rum, auf dem Handy gibt's eine App. Wertvoll, was Gott uns da hier in Deutschland, im westlichen Europa geschenkt hat. Ich möchte einfach an dieser Stelle einfach mal so ein paar Zitate aufgreifen, die mir entgegengebracht wurden, also von ganz normalen Bürgern, ja, also so zum Thema Christen und Verfolgung und Glauben. Das kann man jetzt auf das Ausland beziehen, aber auch für uns hier. Einfach mal ein paar Statements. Ich glaube, das ist nicht ungewöhnlich, diese Meinung auch zu hören. Glaube ist Privatsache. Da spricht man nicht drüber. Man muss immer den Glauben haben, der in dem Land üblich ist. Da muss man sich eben anpassen. Man kann den Glauben auch normal leben, wobei sich mir nicht genau erschließt, was normal ist an dieser Stelle. Unauffällig vielleicht, für sich. Wir haben doch alle denselben Gott. Egal, ob er Allah, Buddha oder sonst wie heißt, es ist sowieso alles das Gleiche. An dieser Stelle nur ein Statement. Mein Gott ist am Kreuz für mich gestorben und hat alle Sünden auf sich geladen, dass ich das ewige Leben habe. Das ist mein Gott. Die sind ja selbst schuld, wenn sie über Jesus reden. Ja, das Leben könnte so einfach sein. Völlig konfliktfrei. Du musst nur hier unten rechts unterschreiben und sagen, dass der Jesus, das ist nix. Du musst nur unterschreiben und schon bist du frei. Wir haben es gerade gehört. Wobei wir Verständnis haben für die Ängste dieser Menschen. Petrus selbst hat Jesus dreimal verleugnet. Wird nichts beschönigt in der Bibel, steht alles drin. Jesus hat es ihm vorausgesagt, dass er das tun würde. Und trotzdem ist Petrus ja der Stein geworden, auf dem auch der Glaube oder, sag ich mal, das Christentum aufgebaut wurde. Das hat Jesus auch gesagt, trotzdem. Aber warum ist diesen Menschen der Glaube so wichtig? Warum ist die Bibel so wichtig? Kleiner Exkurs an der Stelle, da gab es einen Philosophen, einen Französischen, der hieß Voltaire. Der hat gelebt 1694 bis 1778. Der hat damals mal behauptet, innerhalb von 100 Jahren wird die Bibel nur noch in Antiquariaten stehen. Dieses Buch hat ausgedient, war seine Meinung. Braucht man nicht mehr, hat sich überholt. Ist alles bewiesen, dass das auch alles so nicht stimmt. 50 Jahre nach dem Tod von Voltaire hat die Genfer Bibelgesellschaft in seinem Haus mit seiner Druckerpresse Bibeln produziert. Also an der Stelle sehen wir, wie humorvoll auch unser Gott sein kann und auf jeden Fall ist. Mit einem Augenzwinkern sagt er, ja, ihr könnt das Buch gerne verbrennen, aber ihr werdet es nicht schaffen. Warum ist jetzt diese Bibel so wichtig? Warum verstecken sich die Menschen in Erdlöchern, um Gott zu loben und zu preisen? Warum machen sie Lobpreis im Flüsterton oder gar ohne Ton, einfach nur, dass sie die Lippen bewegen? Unvorstellbar für uns, ja. Hier mit Verstärkern und allem kann man sich gar nicht vorstellen. Warum bekehren sich immer mehr Muslime in diesen Ländern zu Jesus Christus, obwohl sie genau wissen, was auf sie wartet? Ihnen droht Verfolgung, Verstoß durch die eigene Familie, sogar die Todesstrafe. Und auch, wir kennen die Geschichten auch aus der Presse, auch in Deutschland, Europa ist es schwierig, wenn sich ein Moslem einfach zu Jesus bekennt. Es ist einfach problematisch. Er kriegt Schwierigkeiten in seiner Familie oder in vielen Familien. Ich möchte aber auch an der Stelle nochmal betonen, die Moslems sind nicht unsere Feinde. Also das ist nicht so. Ja. Und niemand kann sagen, er hat nicht gewusst, was auf ihn zukommt. Denn Jesus selbst hat uns vorhergesagt, und wir gucken uns das mal an, in Johannes 15, Vers 20 und 21, was passiert. Denkt an das Wort, das ich euch gesagt habe. Ein Knecht ist nicht höher als ein Herr. Haben mich die Menschen verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort gehalten, werden sie das eure halten. Das alles werden sie euch antun, um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Kein Geheimnis. Jesus kündigt das an. In Lukas 12, Verse 52 bis 53, haben wir auch noch mal etwas. Bezogen auf die Familien. Was passiert in Familien, wenn du sagst, Jesus ist mein Herr? Oder was kann passieren? Von jetzt an werden 5, die einem Haus wohnen, im Streit miteinander leben. 3 werden gegen 2 und 2 gegen 3 streiten. Der Vater wird gegen den Sohn, der Sohn gegen die gegen den Vater, die Mutter gegen die Tochter und die Tochter gegen die Mutter, Schwiegermutter gegen Schwiegertochter und Schwiegertochter gegen Schwiegermutter sein. Also es gibt Ärger. Es kann Ärger geben, auch in den Familien. Niemand kann sagen und behaupten, habe ich nicht gewusst. Ist alles da? Jesus hat uns das vorhergesagt. Uns geht es ja verhältnismäßig gut, aber unsere Glaubensgeschwister in den afrikanischen Ländern oder anderen Ländern in Asien tun das und erdulden eben nicht nur das, sondern viel, viel mehr. Und wie uns die Bibel sagt, da könnt ihr gerne auch mal einen Blick Matthäus 5, Vers 44 hineinwerfen. Wir sollen das nicht nur erdulden, sondern wir sollen auch noch unsere Feinde lieben. Liebet eure Feinde und betet für alle, die euch verfolgen. Wir sollen sie lieben und dann sollen wir auch noch für diese Menschen beten. Das sagt uns die Bibel. Und vergebt, sonst wird euch Gott auch nicht vergeben. Matthäus 5, Vers 15. Das aus meiner Sicht das wahre gelebte Christentum. Gewalt mit Liebe begegnen, mit der absoluten Liebe. Warum halten also diese Gläubigen am Evangelium fest, obwohl sie mit diesen Einschränkungen, drastischen Einschränkungen zu leben haben? Für mich gibt es da nur eine logische Erklärung. Und die Erklärung lautet, das Evangelium ist einfach schlichtweg die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Und deswegen halten diese Menschen, und ich hoffe auch wir, am Evangelium fest. Noch zurück zu uns, hier in Deutschland. Uns geht es wirklich gut, wir alle wissen das. Manchmal nicht zu schätzen, aber wir wissen es eigentlich doch. Wir können alles frei machen, wir können frei leben. Müssen wir uns als Christen hier verstecken? Eigentlich nicht. Bekennen wir freimütig unseren Glauben? Oder sind wir so ein bisschen teilweise so wie der Petrus nach der Verhaftung von Jesus? Jesus? Ja, gut, ist doch nicht so mein Ding. Sind wir da offen? Ich meine, welches Risiko droht uns? Ja, vielleicht werden wir ausgelacht. Das mag sein. Bekennen wir freimütig unseren Glauben, verkünden wir das Evangelium. Und jetzt sagst du vielleicht, okay, also dieses Evangelium verkünden, das ist nicht so ganz mein Ding. Ich bin jetzt nicht derjenige, der draußen auf der Straße Traktate verteilt und mit dem Jesus-T-Shirt rumläuft. Ist vielleicht auch nicht überall angemessen. Ich möchte euch an der Stelle einfach 3 Punkte mitgeben. Vielleicht sagst du auch, du kannst es nicht. Bist da einfach nicht talentiert, du hast nicht die Gabe. Erster Punkt, den ich euch mitgeben möchte, und da an der Stelle mal einen herzlichen Dank an den Karl, der mir vor gut 2 Jahren den Leitfaden von Franz von Assisi in die Hand gedrückt hat. Das begleitet mich. Du erinnerst dich? Der Leitfaden von Franz von Assisi war: Predige das Evangelium zu jeder Zeit, wenn nötig, gebrauche Worte. Heißt, du musst nicht reden können. Du musst noch nicht mal selber reden. Jeder kann auf seine eigene Art und Weise das Evangelium verkünden. Durch Tat, durch Sprache, durch einfach Tun, durch einfach Sein. Also, es gibt für jeden die Möglichkeit, und auch, wir wissen, dass alle Pantomime ist auch eine Art der Sprache. Du musst nicht reden. Punkt 2. Du musst noch nicht mal Schlagfertigkeit trainieren, wenn jemand auf dich zukommt und dir erklärt, wie unsinnig das alles ist. Und es wäre ja alles schon bewiesen, dass das alles so nicht sein kann. Das musst du nicht. Warum nicht? Lukas 12, Verse 11 und 12. Bezieht sich natürlich auf Gerichte und wenn du angeklagt wirst in einem Gericht, aber man wird ja auch manchmal so angeklagt. Wenn sie euch vor die Synagogengerichte oder die Machthaber und Obrigkeiten stellen, dann macht euch keine Sorge, wie und womit ihr euch verteidigen oder was ihr sagen sollt. Der Heilige Geist wird euch in solchen Stunden lehren, was ihr zu sagen, und ich ergänze jetzt, oder zu tun, habt. Also, du brauchst nicht in einen Rhetorikkurs zu gehen, um über Jesus zu sprechen oder ihn Wirklichkeit oder in die Tat umzusetzen. Und zu guter Letzt, und wir sind dann auch direkt am Ende, baue auf das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist aktueller denn je, es wird niemals vergehen und die Praxis hat es letztendlich bewiesen. Das Wort Gottes ist nicht zu vernichten. Am Anfang stand das Wort und es ist immer noch da, trotz aller Widerstände. Und wir haben ja einen in unserer Mitte, der Bibeln geschmuggelt hat. Also auch dort gibt es Mittel und Wege in Ländern unter Einsatz des Lebens oder zumindest der Freiheit, wo die Bibeln verboten sind, dieses wunderbare Werk hineinzubringen. Also unser Armin, ich denke, das darf man sagen, oder? Ja. Hat früher Bibeln geschmuggelt in den Ostblock hinein. Und also es ist nicht verstummbar, dieses Wort. Und deshalb werden wir Christen mit Gottes Hilfe niemals wirklich sprachlos sein. Und deswegen heißt der Titel dieser Predigt auch niemals sprachlos. Am Anfang war das Wort Gottes, und das steht fest und es bleibt. Und jetzt würde ich gern mit euch, und wenn ihr wollt, dürft ihr natürlich auch mitbeten, einfach ein paar kurze Gebete für unsere verfolgten Glaubensgeschwister in den Ländern um Afrika und Asien herum beten. Also jeder darf. Jesus, ich will mal Danke sagen für das, was du uns hier in Deutschland geschenkt hast, für das, was wir hier erleben dürfen mit dir und dass wir in Freiheit unseren Glauben leben dürfen, dass wir hier ganz offen und ohne uns verstecken zu müssen, vor Behörden oder anderen Gruppen hier unseren Gottesdienst feiern dürfen, was wir dich, den Schöpfer von Himmel und Erde und allen Lebens, loben und preisen dürfen. Bete dafür, Herr, dass du unseren verfolgten Brüdern und Schwestern Trost und Kraft schenkst in den schwierigen Situationen ihres Lebens. Bete ganz besonders für die Leiter dieser Gemeinden, die unter immensem Druck stehen, von den Behörden, von bewaffneten Kräften unter Druck gesetzt werden, dem Glauben abzuschwören, Kirchen zu schließen. Bete um Schutz für die Gemeindenhauskirchen. Wir haben das gehört, in Eritrea musst du eine offizielle Organisation haben. Du darfst dich nicht einfach in einem Hauskreis treffen. Das ist verboten. Bete einfach um Schutz, dass diese Hauskirchen trotzdem weiterleben dürfen. Jesus, bete dafür, dass immer mehr Menschen, Muslime, aber auch andere, einfach von dir hören, dich kennenlernen und entdecken, wie wunderbar das Evangelium ist. Bete dafür, dass Inhaftierte trotz aller Schwierigkeiten weiter an dir festhalten. Also, jeder, der das ewige Leben haben möchte und es noch nicht hat, der Sündenvergebung haben möchte für alle Gegenwärtigen und Zukünftigen, der kommt einfach nach dem Gottesdienst nach vorn. Amen.